willkommen bei Rose mit Psychose,
dem Psychiatrie-Podcast aus Neuss.
Mit Sabine Müskes
und Ingo Remmers.
So, Sabine, Folge 12.
Wahnsinn. Man könnte meinen, es ist schon ein Jahr rum.
Ja.
Dabei ist es noch gar
ist noch
nicht
gar
so
nicht,
weit.
Ne? Aber bald.
Mhm, ja. Bald.
Heute haben wir eine Kollegin von uns da, die Martina. Und Martina ist Fachärztin. Und Martina wird uns was erzählen über das Thema
Depression.
Genau. Hallo Martina.
Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, schön, dass du da bist.
Genau. Martina, wer bist du? Was machst du hier bei uns? Erzähl uns mal was dazu.
Also ich bin Oberärztin in der Allgemeinpsychiatrie 2. Das sind zwei Stationen, die so überwiegend depressive Erkrankungen und Angsterkrankungen behandelt werden. Ursprünglich komme ich aus der Neurologie und bin einfach für meinen Facharzt Neurologie für ein Jahr in die Psychiatrie gegangen und dachte so, naja, wirst du schon irgendwie überstehen. Und dann hat es mir aber sehr gut gefallen und dann bin ich einfach hier geblieben und bin jetzt schon seit, ich glaube, 2008 hier in der Klinik tätig und habe dann meinen Facharzt für Psychiatrie noch gemacht und ja, bin jetzt die Oberärztin in der Abteilung.
Ja. Nur mal so kurz zum Verständnis, Facharzt, das ist ja wirklich nochmal Lernen und Prüfung machen, nachdem man das Medizinstudium fertig gemacht hat. Wie lange dauert das?
Also für den Neurologen muss man 4 Jahre neurologisch arbeiten und dann noch ein Jahr psychiatrisch und danach kann man den Facharzt machen, also dass man ganz viele unterschiedliche Krankheitsbilder im Vorfeld schon kennengelernt hat. Man hat so einen Katalog, den man so abarbeiten muss und das Gleiche ist halt dann auch für die Psychiatrie umgekehrt. Da muss man halt ein Jahr Neurologie machen und das musste ich dann nicht mehr machen, weil ich ja schon Neurologin war, ja. Aber dann kann man den Psychiater machen.
Ja, also es ist nochmal eine Menge an Zeit obendrauf, ne?
Ja, irgendwie schon, aber man arbeitet da, es ist ja normale Arbeit, man muss so ein paar Inhalte dann lernen und für die Prüfung, naja, es ist wie so ein, ja, ist kein Staatsexamen, ne, aber es ist halt dann schon die endgültige Prüfung, was ja auch nochmal sehr aufregend ist und bin froh, dass ich das jetzt hinter mir gebracht habe und alle Prüfungen, die ich jetzt noch machen muss, nur noch welche sind, die ich frei gewählt habe.
Ja, depressiv oder Depri zu sein, wird ja heute ganz normal im Sprachgebrauch eigentlich schon benutzt, ne? Auch ohne Diagnose eigentlich. Und wir haben uns gefragt, so ja, wie kann man das eigentlich unterscheiden? Ab wann ist man denn wirklich so depressiv, dass man dann in die Behandlung muss oder dass man therapeutische Hilfe braucht?
Das ist wirklich auch schwierig, weil viele Patienten auch eine lange Krankheitsvorgeschichte schon haben. Also wenn wir mit denen so sprechen und die zu uns in die Behandlung kommen, wo man eigentlich rückblickend sagen kann, dass seit 10 Jahren vielleicht auch wirklich schon ein bisschen was Depressives da war und das einfach über lange Zeit gar nicht erkannt wurde. Es ist ja auch nicht so einfach, in die psychiatrische Behandlung zu gehen. Mhm. Für viele Patienten ist das ja immer noch mit einem kleinen Makel behaftet, ne? Aber grundsätzlich kann man so sagen, es gibt so Haupt- und Nebensymptome, ne? Wenn wir jetzt mal so als Hauptsymptom sagen, ist die depressive Stimmungslage, Verlust von Interessen und Freudlosigkeit. Ja, und dann gibt es noch den verminderten Antrieb und die gesteigerte Ermüdbarkeit. Ne? Und viele sagen, dass sich das so fast schon anfühlt wie so eine Grippe. Das kann ja auch bei einer Grippe ein Symptom sein. Ne? Häufig kommen noch so andere Symptome dazu. Vermindertes Denk- und Konzentrationsvermögen, vermindertes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, Schuldgefühle, so das Gefühl, sich wertlos zu fühlen, so eine innere Unruhe oder dass sie sich wie gehemmt fühlen, ne? Negative Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken, aber auch manchmal Suizidversuche, Schlafstörungen jeglicher Art, das kann Einschlafen sein, Durchschlafen sein, frühes Erwachen ist ganz häufig, Grübeln, wenn man nicht schlafen kann und halt auch der Appetitverlust mit Gewichtsabnahme, aber manchmal ist es auch so ein Frustfressen. Also gibt es auch, dass Menschen einfach vermehrt essen. So, dass das jetzt nicht so ganz eindeutig ist, weil man das ja auch bei anderen Erkrankungen sowas haben könnte. Das muss halt auch immer noch ein zeitliches Kriterium erfüllt sein, dass es also mindestens 2 Wochen diese Symptome vorherrschen, um dann halt eine Diagnose stellen zu können. Mhm. Und dann würde man sagen, je nachdem, wie viel Haupt- und Nebensymptome man hat, je mehr Symptome vorliegen, desto schwerwiegender ist es. Und dann haben wir leichte Depressionen, mittelgradige Depressionen und schwere Depressionen. Können manchmal auch noch Psychose-Symptome dabei sein, also sich schuldig, extrem schuldig zu fühlen oder irgendwie kein Geld mehr zu haben, also in extrem, dass man davon gedanklich gar nicht mehr wegkommt. Ne?
Also so richtige Ängste dann auch davor, die aber nicht so ganz realistisch sind, sondern also mehr so gefühlt wahrscheinlich. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist dann so, dass wenn man dann vielleicht Angehörige oder andere fragt und es überprüft, dass das gar nicht so dramatisch ist, wie es dann erlebt wird. Ne? Aber das kommt schon häufiger vor. Ne?
Und was macht man dann, wenn man jetzt diese Symptome hat und das so für sich feststellt? Man hört jetzt zum Beispiel hier diesen Podcast und denkt so, oh, damit kann ich mich identifizieren. So geht's mir auch. Was macht man denn dann? Geht man damit zum Hausarzt erstmal oder kommt man sofort zu uns? Wie ist das dann so, der Ablauf?
Also in erster Linie würde ich empfehlen, den Arzt des Vertrauens, also Hausarzt, aufzusuchen und zu sagen, hey, ich habe das und das. Es muss ja nicht jede Depression gleich in stationäre Behandlung. Ne? Mhm. Also wenn jetzt jemand leicht bis mittelgradig depressiv ist, dann reicht es vielleicht auch mit dem Hausarzt oder mit einer Weitervermittlung an den Psychiater, vielleicht mit einer ambulanten Psychotherapie, bei einem Psychologen Gespräche zu führen, um zu gucken, was ist das eigentlich, was passiert da mit mir. Wenn es aber so eine richtige schwerwiegende ist und dann auch so lebensmüde Gedanken eine Rolle spielen, dann hat man halt immer die Möglichkeit, sich sofort bei uns in der Klinik vorzustellen. Also Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr ist immer jemand da, so das kann dann helfen, ne? Und manchmal auch in einer akuten Krise kann man halt auch gucken, an welchen Stellen finde ich noch Unterstützungsmöglichkeiten. Es gibt ja zu Depressionen mittlerweile so viele Beratungsstellen, wo man auch mal hingehen kann. Ne? Mhm.
Sind denn Depressionen heilbar?
Ja, also grundsätzlich besteht ja immer die Angst, habe ich einmal eine Depression, kriege ich immer wieder Depressionen. Mhm. Aber jeder Mensch, der einmal eine Depression hatte, hat ja bewiesen, grundsätzlich kann ich mit Depressionen reagieren. Also das heißt, es kann durchaus sein, dass ich das nochmal wiederbekomme. Letztendlich geht es ja so ein bisschen um Botenstoffe, die aufgrund von unterschiedlichen Belastungsfaktoren vielleicht im Gehirn aus dem Ruder gelaufen sind und nicht mehr so ganz in der Balance sind, das schon auch nochmal passieren kann. Aber es hängt natürlich auch ganz viel ab von den ursächlichen Faktoren. Wie viele Belastungsfaktoren habe ich? Habe ich gerade einen Jobverlust, eine Trennung oder es ist noch jemand gestorben oder was auch immer, dann kommen viele unterschiedliche Belastungen aufeinander und wenn man die dann irgendwie für sich verarbeitet hat und vielleicht das eine oder andere als Vorsichtsmaßnahme für sich entwickelt, also sich nicht zu überfordern, nicht zu überlasten, vielleicht auch immer positive Aktivitäten einzubauen, da legen wir ja auch Wert drauf, also so eine Rückfallprophylaxe zu machen, also etwas an die Hand zu geben, um vielleicht zu verhindern, nochmal krank zu werden. Aber grundsätzlich besteht das Risiko ja für jeden Menschen, einmal eine Depression zu bekommen.
Das ist also letztendlich keiner vorgefeit, weil eine lebensbelastende Situation oder einfach ein Stimmungstief kann ja immer mal kommen. Und wenn man da nicht, sag ich mal, aufpasst oder gute Gegenmittel hat, dann kann es einen auch erwischen. Ne?
Absolut. Ne? Also alle, die in der Psychiatrie arbeiten, haben grundsätzlich ja schon auch im Vergleich zur Normalbevölkerung einfach ein erhöhtes Risiko, auch selber Depressionen zu entwickeln. Ne? Und deswegen ist es eben so wichtig, bestimmte Schutzmechanismen zu stärken für jeden von uns, egal wo wir gerade sind.
Und was bekommen die Patienten so an die Hand? Also gibt es da vielleicht so einen Fahrplan, dass die irgendwie merken, wenn die irgendwie zu Hause merken, oh, ich falle wieder in so eine depressive Phase, wie kann ich mich da vielleicht selber wieder rausholen oder was kann ich dagegen tun oder gibt ihr da was an die Hand? Oder ich meine, jetzt ist das ja bei uns im Haus auch so, dass wir so in multiprofessionellen Teams arbeiten, Pflege, Ärzte, Therapeuten, alle zusammen Hand in Hand arbeiten und man da sich wahrscheinlich auch ergänzt und guckt, wie kriegt man den Patienten so stabil, dass der zu Hause vielleicht auch sich da alleine wieder rausholen könnte aus so einer Situation?
Ja, das ist natürlich immer auch der Wunsch, ne? Wenn so ein Patient ganz akut kommt, dann ist es ja so, kriegt psychologische oder psychotherapeutische Einzelgespräche von den Ärzten oder den Psychologen, dann immer die Bezugspflege, die mit dabei ist. Ne? Es werden Pläne gemacht. Ne? Also wenn jetzt Ängste eine Rolle spielen, haben wir auch so Angstexpositionstraining, was auch von den pflegerischen Kollegen mit begleitet wird, mit einer VR-Brille. Und dann gibt es so Planung, Wochenendplanung oder Krisengespräche. Also das heißt, auf unterschiedlichen Ebenen, also aber auch mit den therapeutischen Diensten, also mit Kreativ, Sport ist ganz wichtig, ne? Wird gemeinsam mit dem Patienten erstmal erarbeitet, aus der akuten Krise rauszukommen. Und im nächsten Schritt versuchen wir halt immer auch zu gucken, Mensch, sind das Faktoren, die wir beeinflussen können, dass die also jetzt nicht wieder so ein Stressor werden? Oder wenn sowas nochmal kommt, was gibt es vielleicht als Ausgleichsmöglichkeiten? Also Sport erleben viele als extrem hilfreich, die Musiktherapie als andere Ausdrucksweise. Gespräche sind halt auch immer ganz wichtig, ne? Und das sind nicht nur die psychotherapeutischen Einzelgespräche, sondern Gespräche mit den anderen Mitgliedern des Teams, den Pflegekräften, um Ideen, Genesungsbegleitung, wo dann halt auch Backgruppe stattfindet oder halt auch mit den Patienten untereinander. Da sind schon ganz tolle Freundschaften entstanden, die sich auch noch Jahre später getroffen haben und sich in Krisen auch ein Stück weit helfen und tragen können, ne? Also das ist schon unser Ziel, möglichst viel Rüstzeug an die Hand zu geben, damit man spätere Krisen besser meistern kann. Aber letztendlich weiß ja jeder, wie schwer es ist, was zu verändern, wenn man alte Muster hat. Ne? Und wenn man einfach so ein Helfersyndrom hat oder sagt, ich leiste und leiste und leiste und nehme mich gar nicht so wahr und mache da keine Grenzen, dann kann ich auch wieder in das alte Muster fallen und dann kann das auch wohl nochmal eine Krankheit sein. Aber dann ist es halt so.
Ja. Jetzt hast du ja ganz viel therapeutische Maßnahmen besprochen. Was ist mit Medikamenteneinsatz? Also ich habe die Erfahrung gemacht im Akutbereich damals, so die Hoffnung, so ich nehme jetzt mal die Pille, die Wunderpille, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und dann ist alles gut. Das ist ja nur ein Teil davon und auch nicht immer der Hauptteil. Ne?
Ja, das muss man sagen. Manchmal ist es einfach unerlässlich, auch eine Medikation zu geben, um erstmal da rauszukommen. Also was die Leitlinien betrifft, also das sind ja immer so Dinge, wo man sagt, okay, an denen orientieren wir uns so ein bisschen. Das ist nach Studienlage eine Empfehlung von den Experten, wie man das zu behandeln hat. Und dann wäre bei einer schweren Depression schon die Empfehlung, eine medikamentöse Behandlung zu machen. Bei leicht und mittelgradig kann man da noch von Abstand nehmen. Aber also eine Pille löst natürlich gar kein Problem. Mhm. Ne? Also eine Pille kann vielleicht den Antrieb wieder ein bisschen verbessern, die Stimmung verbessern. Ja, wenn ich gerade in diesem Loch bin und dieses Ungleichgewicht der Botenstoffe ein bisschen versuchen auszugleichen. Aber wenn ich an meinen Belastungen nichts mache, dann wird jede Pille das nicht verhindern, dass ich wieder krank werde, auch mit Pille. Ne? Ja. Mit einer Pille ist gemein, ne? Ja. Aber mit einem Antidepressivum natürlich. Ne? Und es geht halt darum zu gucken, was brauchen wir, also unterschiedliche Säulen. Es ist einmal Sport und Bewegung, Hobbys, Freizeitgestaltung, dann Arbeit an den Problemen und den Belastungen, pharmakologische Behandlung von Schlafstörungen, Depressionen, also was es da so alles gibt, dass man auf möglichst vielen unterschiedlichen Säulen arbeitet. Aber eine Tablette an sich wird nicht das Allheilmittel sein.
Wie lange bleiben denn Patienten so in der Regel stationär? Gibt es da so eine bestimmte Aufenthaltsdauer oder ist das immer unterschiedlich?
Also so erfahrungsgemäß sind da schon so 6 Wochen, wo wir einen Zustand erreichen, dass derjenige schon wieder in der Lage ist, seinen Alltag alleine zu meistern. Bei manchen dauert es auch manchmal ein bisschen länger. Wichtig ist eben, das genau im Blick zu haben, dass es nicht schnell wieder zum Rückfall kommen kann oder kommt und dass die Patienten brauchen manchmal vielleicht auch eine Tagesklinik, aber da unterstützen wir auch, wenn das notwendig ist. Also von daher kann man so eine genaue Zeitangabe gar nicht sagen. Das ist immer abhängig vom Befinden des Patienten dann. Ne?
Und auch wie gut im Grunde die Behandlung anschlägt, hat es ja schon gesagt. Also ob das Medikament jetzt bei einer schweren Depression zum Beispiel gut wirkt. Ne? Also je schneller der Mensch auch wieder in der Lage ist, also therapeutische Maßnahmen mitzumachen, umso besser. Ne?
Absolut, sehe ich genauso.
Und wie gelingt es dir, bei so viel Depression im beruflichen Alltag, im privaten Bereich einfach abzuschalten und was Normales zu machen und dich nicht damit zu beschäftigen, was so auf der Arbeit passiert? Es gibt ja bestimmt auch Dinge, die man vielleicht auch mal mit nach Hause nimmt oder wo man nochmal drüber nachdenkt. Aber wie gelingt es dir da so abzuschalten?
Also schwierig, ne? Ich arbeite jetzt, glaube ich, seit 14 Jahren ausschließlich mit depressiven Patienten, also entweder mit Jungen oder mit Älteren. Ja? Und ich nehme ganz wenig mit nach Hause. Also ab und an kann das schon mal sein, dass mich da ein Fall berührt, wo ich was mitnehme. Das ist aber nicht so oft. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass das so ist. Ich kann mich mal erinnern, da hatte ich den Kopf so voll, da bin ich einfach von meinem Arbeitgeber nach Hause gelaufen. Es war dann etwas über eine Stunde strammer Spaziergang. Ich war dann zu Hause und hatte den Kopf frei. Und das ist, glaube ich, das, was ich dann auch mache. Ansonsten mich mit Freunden treffen, vielleicht das eine oder andere nicht zu ernst nehmen, also auch über sich selber lachen können, Humor bewahren. In der letzten Zeit fahre ich ganz gerne Fahrrad, das tut auch gut, ne? Also, um ein bisschen fit zu bleiben, sich zu bewegen. Also ich habe schon viele, viele Mechanismen, die mich schützen, aber manche Fälle sind auch wirklich sehr traurig, die trägt man ein bisschen mit sich rum, das ist aber auch okay. Also wir arbeiten ja, sind ja jetzt keine Roboter, wir arbeiten ja mit Menschen, dann wäre es komisch, wenn das nicht passieren würde.
Und gibt es ein Highlight, was du uns erzählen möchtest, was du erlebt hast oder was, oder vielleicht gibt es auch mehrere Dinge, die dich so aus deinem Berufsleben so begleiten, wo du denkst, Mensch, da denke ich nochmal gerne dran zurück und das sind auch Erfolgserlebnisse.
Also grundsätzlich gibt es viele Highlights. Also es gibt auch viele schöne Dinge, es gibt viele traurige Dinge und tragische Dinge. Also ich glaube, wenn man so viele Jahre in der Psychiatrie arbeitet, dann sieht man schon einiges und über manches lacht man noch, auch Jahre später, und über andere ist man auch noch entsetzt, was da so alles schon mal passiert ist oder passieren kann. Was mich, glaube ich, immer beeindruckt, ist, wie viele Menschen trotz vieler Belastungen einfach positiv bleiben, sich einlassen und auch mitarbeiten. Und also es gibt ganz viele schöne Momente, die ich gar nicht missen wollen würde, die jetzt so zu nennen, das ist, glaube ich, schwierig, weil ich glaube, jeder, der in der Psychiatrie arbeitet, könnte an einem Buch mitschreiben, was es für lustige Sachen gibt.
Ja, auf jeden Fall. No? Und schöne auch. Also ja. Die schöne, das denkt man immer so von außen, das wäre mal so tragisch. Ja, ist auch dabei, aber ich glaube, die, also so habe ich es auch erlebt, so diese Momente, wo man mit dem Patienten Erfolge feiert oder wo man den Patienten einfach feiert, sag ich mal, weil er es geschafft hat, irgendwie wieder in den Alltag zu kommen, das ist, glaube ich, viel mehr als die Tragödie oder die Tragik, das Drama.
Absolut. Also, und da, glaube ich, kann jeder, der hier arbeitet, doch schon auf einiges zurückblicken, auch was schön war.
Ja.
Ja, und mit diesem positiven Gefühl möchten wir uns bei dir bedanken, dass du Teil unseres Podcasts gewesen bist. Und wir fanden das sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank.
Ja. Vielen Dank auch für die wirklich guten Infos, was Depression bedeutet und was man dagegen tun kann. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Und wir können auch nochmal appellieren, also jeder Mensch, der diese Symptome oder mehrere dieser Symptome länger verspürt, sollte sich Hilfe holen.
Ja, das kann ich nur bestätigen, denn früh helfen hilft vielleicht, dass man schneller wieder glücklich sein kann.
Ja, ja, vielen Dank, Martina, und dann
bis bald.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.